Bist parat fürs Wort? Ja. ich möchte eigentlich wie ein bisschen noch da weiterfahren, wie Tina schon angefangen hat oder wie es irgendwie Anfang des Jahres, so hat es echt mit Glauben zu tun, mit dem, wie wir uns verhalten können, damit die Dinge passieren, die Gott möchte. Und mein Thema heute Morgen ist, dass wir Gott nicht begrenzen. Ja, weil manchmal begrenzen wir Gott. Und ich möchte heute ein paar Punkte sagen, wo sicher, das ist nicht alles, aber ein paar Punkte, die mir so aufgefallen sind oder wo ich denke, dass die wichtig sind für uns, dass wir die beachten, dass wir heute Morgen darüber nachdenken, wie oder wann habe ich Gott begrenzt oder wie begrenze ich ihn immer noch. Ja? Und der erste Punkt ist eigentlich, wir begrenzen Gott, weil wir ihn mit unserer menschlichen Vorstellung beurteilen. Ja? So, dass du kannst dir einfach nicht vorstellen, dass Gott sich jetzt um diese Kleinigkeit kümmert. Ja? So, also ganz am Anfang, wo ich Gott kennengelernt habe, war mir das so arg, dass ich gedacht habe, ich kann jetzt nicht für meinen Schnupfen beten, wenn da irgendwo woanders Kinder sterben und das kann ich doch nicht, aber Gott hat es im Griff. Gott ist größer. Ja? Gott kann das alles. Ja? Sodass wir wirklich oder du hast vielleicht einfach, dein Gottesbild ist noch nicht so klar. Ich möchte dich einfach ermutigen, dass du in der Bibel Wunder liest. Ja? Lies mal über Wunder oder denk mal drüber nach. Ich meine, Gott hat die ganze Welt geschaffen durch sein Wort. Er kann sich doch um dein Problem kümmern. Also, ja, es heißt, jemand hat mal gesehen im Himmel, dass Gott nur seinen kleinen Finger bewegt hat und alle Engel hat es weggespickt. Also, wenn er nur seinen Finger bewegt, ist so viel Kraft. Ja? Also, an Gott liegt es nicht, wenn wir Dinge nicht so erleben. Ja? Er hat sich nicht verändert, er ist immer noch der gleiche. Die Auferstehungskraft, die stärkste Kraft im Universum, ja, die heißt im Epheser, dass die in uns wirkt. Ja? Die Auferstehungskraft. Also Gott ist ein mächtiger Gott. Ja, und wenn du Probleme hast, wenn du in einer Situation bist, wo du denkst, das kann jetzt Gott wirklich nicht machen, dann bau dich auf, indem du wirklich find in der Bibel Wunder oder guck oder hör dir Sachen an, lies Bücher, wo drin steht, wie was Gott getan hat. Also ich habe neulich mal in einer Predigt ein Zeugnis gehört, wo jemand gesagt hat, die hatten jemanden in der Gemeinde, wo der Sohn Asperger-Syndrom hatte, also so Form von Autismus. Also und das ist ja auch ein sehr schlimmer Defekt. Ja? So, und solche Leute haben rein vom Natürlichen her keine Chance, geheilt zu werden. Ja? Und die haben gebetet und das Kind ist geheilt worden. Weißt du, ich freue mich auch, wenn so Kleinigkeiten passieren, aber umgib dich doch mit Sachen, hör dir Sachen an oder guck, wo Leute wirkliche Wunder erleben, weil das dein Gottesbild vergrößert. Und dann musst du ihn nicht mehr limitieren, weil du dann denkst, hey, das kann Gott machen. Ja? Die hatten in der gleichen Gemeinde auch ein Kind, wo auf die Welt gekommen ist und wo so ein Gendefekt hatte, dass irgendwie der Körper die Nahrung nicht aufgenommen hat, und haben sie versucht, das Kind flüssig zu ernähren, und die Ärzte haben gesagt, es stirbt auch gleich. Zu der Zeit, wo der gepredigt hat, war das Kind, ich glaube, 7 Jahre alt oder so. Keine Sonde, kein nichts. Gott hat den Gendefekt geheilt. Weißt du, wofür glauben wir Gott? Glauben wir, dass er einen Schnupfen heilen kann? Oder, ja, also, wo Jesus den Blinden zum Teil Siloah geschickt, wo die Erde in seine Augen geschmiert hat, das war ein kreatives Wunder. Dieser Mann hatte kein Auge. Ja, und Gott hat den ganzen Menschen aus Erde gemacht und Jesus hat aus Erde dieses Auge gemacht. Also, das ist der gleiche Gott, der immer noch lebt. So, und statt dass du traurig bist, umgib dich mit Wundern, lies von Wundern, lies in der Bibel stehen, so viel Altes Testament ist auch voll von Wundern, wenn du denkst, ja, wenn im Alten Testament schon so viel passiert ist. Und dann liest die Geschichten von Jesus, damit dein Glaube aufgebaut wird. Und dann tust du Gott nicht mehr begrenzen mit deinem Unglauben und denken, ja, das kann er jetzt nicht. Also wir sprechen das ja nicht so aus, ja, aber irgendwie glauben wir es ja dann trotzdem so, gell? Ja, der nächste Punkt ist, wir begrenzen Gott, jetzt setz dich gut hin, weil wir faul sind. In Prediger 5, Vers 3, steht, wenn du Gott ein Gelübde ablegst, zögere nicht, es zu erfüllen, denn er hat kein Gefallen an den Toren, was du gelobst, erfülle. Gut, das ist Altes Testament und wir legen jetzt ja auch nicht so groß Gelübde ab, so wie früher. Also zum Beispiel, wo ich aufgewachsen bin in München, da war eine Kirche, in die wir immer gegangen sind und das war an der Isar und es war wohl so, dass die früher ganz viel immer Hochwasser hatten und da war mal einer und der musste irgendwie über diesen Fluss und der hat ein Gelübde abgelegt und gesagt, wenn er da lebend rüberkommt, dann baut er Gott eine Kirche. Und das war dann die Kirche. Also so eine Gelübde meine ich jetzt nicht. Also kann ich auch machen, aber ja. Ist vielleicht eher nicht so an der Tagesordnung. Aber ich meine jetzt, etwas, wo du Gott gesagt hast, ja, das will ich machen. Oder eigentlich auch nur allgemein. Man sagt ja, Gott, ich will dir dienen. Und dann sagt er irgendwas und dann passt es einem nicht. Und dann haben wir schon wieder 50 Ausreden, warum man das jetzt nicht macht. Ja, oder manche Leute denken auch, das ist auch so eine Lehre, wo einfach nicht biblisch ist. Ja, die sagen, ja, Gott hat es gesagt und dann wird es schon passieren. Aber das ist nicht so, weil Gott hat viele Dinge gesagt. Und alles, was im Reich Gottes verheißen ist, das müssen wir in Anspruch nehmen. Gott hat gesagt, dass er dich heilen will. Wenn du es nicht nimmst, wird es nicht passieren. Ja? Gott hat gesagt, ich vergebe dir, wenn du das nicht nimmst. Immer und dich dann vielleicht trotzdem schlecht fühlst oder so. Denn dann wirst du das nicht erleben. Und so ist es auch, wenn er dir was zusagt, wenn er dir eine Verheißung gibt. Ja, also dann, auch wenn, das ist auch so wichtig, viele Leute denken, oh ja, der Prophet hat gesagt, ich habe so eine Weissagung gekriegt und der Prophet hat gesagt, ich werde das und das machen und seit 10 Jahren warte ich drauf. Ja, wenn du nicht deine Schritte machst, wird es nicht passieren. Ich habe hier an dieser Stelle schon öfters dieses Beispiel gebracht, aber das hat mich so, geprägt, auch irgendwo zum Gott dienen und auch Schritte zu machen, weil eben jemand hat, es war noch in München und einer, der sehr fähig war, sehr begabt war, Klavier zu spielen und da ist auch ein Prophet da gewesen und hat gesagt, ja, Gott hat dich gesetzt, dass du Karriere machst im Reich Gottes und dass du Aufnahmen aufmachen wirst und dass du ein Orchester leiten wirst und so. Und der war einfach nicht einmal imstande, treu zu sein im Musikdienst. Dann haben sie gesagt, ja, du komm doch in den Musikdienst und dann spielst du sonntags Klavier. Ja, das ist mir irgendwie dann doch zu viel, wenn ich dann da jeden Sonntag da sein soll. Aus dem ist nie was geworden. Von dem hat nie mehr was jemand gehört. Verstehst du, das fällt dir nicht wie die reifen Äpfel vom Himmel runter, sondern Gott will, dass wir auch unsere Schritte tun. Ja? Oder eben, wenn du eine Gabe hast, dann lauf in dieser Gabe und dann wird es mehr und dann wird es größer. Ja, jemand hat erzählt, dass Gott gesagt hat, ja, dass viele Menschen geheilt werden. Er hat gesagt, ja, am Anfang hat er sich nicht getraut und die ersten drei, wo er Hände aufgelegt hat, die sind alle gestorben. Und dann hat er sich irgendwie gedacht, ja, super. Aber irgendwann hat er gedacht, wenn es doch Gott gesagt hat und hat so vielen Leuten Hände aufgelegt, wie er nur finden konnte. Und später ist er sehr berühmt geworden, weil wirklich außergewöhnliche Heilungen stattgefunden haben. Aber hätte er nach den ersten dreien aufgegeben, wäre das alles nicht passiert. Auch ich kannte zum Beispiel einen Prediger, Es war auch in München, dass ihr jetzt nicht studieren müsst. Wer es war, den kennt keiner hier. Aber ja, und der war so arrogant, der hat, also in meinen Augen ist es Arroganz, ja, der hat gesagt, ja, ich bin so geistig, also ich brauche mich nicht vorbereiten, ich habe schließlich einen Heiligen Geist und dann komme ich am Sonntagmorgen in die Kirche und dann fällt mir schon was ein und da sagt mir dann der Heilige Geist, was ich predigen soll. Ja, der hat nach ein paar Jahren einfach keine Gemeinde mehr gehabt. Ja, weil ich denke, das will sich ja auch niemand antun. Ich bin jetzt so lang Pastor, ich könnte hier auch einfach aus dem Bauch raus euch was erzählen, weil ich so viel Wort in mir habe, so viel gepredigt habe schon, ich könnte einfach loslegen, aber ist es das, was Gott sagen will? Weißt du, was meine größte Mühe ist, wirklich die ganze Woche, also vor allem Anfang der Woche, ich bin ja jeden Sonntag dann wieder dran, außer wenn Tina predigt oder der Jürgen oder so, ja, oder wenn frei ist. Aber ich bin eigentlich, meine Hauptarbeit ist das zu beten, Herr, was willst du der Gemeinde sagen? Ich kann ja viel schwätzen, kein Problem, weißt du, aber hören, Herr, was willst du sagen? Und meistens, wenn ich es dann weiß, dann ist es irgendwie gar nicht mehr so schwer, dann die Predigt zusammenzustellen. Aber ich will einfach nicht irgendwas tun. Und Gott hat mir eine Gabe gegeben zu predigen, das weiß ich. Aber da kann ich mich nicht drauf ausruhen. Paulus hat zu Timotheus gesagt, entfache die Gabe, die in dir ist. Hat mich auch so begeistert. Einfach nur noch mal ein Beispiel. Weißt du, das ist immer so ein Zwiespalt. Einerseits heißt ja, es ist alles Gnade, ja, und die Gabe, aber eben, man kann die Gabe entweder unterdrücken oder entfachen. Und es ist ja dann nicht unsere eigene Leistung, weil wir wollen ja eigentlich nur aus dem was machen, was Gott gegeben hat. Verstehst du, was ich meine? Ich war an Weihnachten in Konstanz bei meinen Kindern und da war ich im Weihnachtsgottesdienst und die haben eine in der Gemeinde, die heißt Oni, ich weiß nicht, ob sie jemand schon mal gehört hat. Die hat echt eine Stimme, also boah, die ist gesegnet, die hat wirklich eine Gabe, ja. Und die hat da ein Lied gesungen, da habe ich, das ist eben der Unterschied, die hat nicht nur gesungen. Also ich bin da drin gesessen, in mir hat es, innen drin, in meinem Geist war es wie wenn ich da drin die Musik höre. Also das ist mir noch selten so, das war einfach, ich finde keine Worte, das war einfach sowas von gut. Und haben nachher zu Judy gesagt, Mensch, die singt ja, das ist ja einfach nicht mehr normal, wie die singt, oder? Und dann hat sie gesagt, weißt du, dass die jeden Tag dieses Lied seit Wochen jeden Tag geübt hat. Ups. Weißt du, ich gedacht, jemand mit so einer Gabe, die stellt sich hin und die haut es einfach raus, oder? Nee. Seit Wochen hat sie das jeden Tag geübt, weil sie für Gott gut sein wollte. Also, ich glaube, den Punkt haben wir verstanden. Ne? Gehen wir zum nächsten Punkt. Manche begrenzen Gott. Und ich denke, also das ist heute auch mein größter Punkt, oder weil sie kein Risiko eingehen wollen. Wir begrenzen Gott, weil wir kein Risiko eingehen wollen. Ja, wenn ich ja schon was sehen würde, ja, dann würde ich ja das schon tun, ne? So, wir lesen mal im 2. König 7 und Vers 3. Und da heißt, nun waren da vier aussätzige Männer am Eingang des Tores, die sagten einer zum anderen, was sollen wir hier bleiben, bis wir sterben? Und ich habe es nicht gesagt, aber im nächsten Satz steht noch, wenn wir sagen, lasst uns in die Stadt gehen, in der Stadt herrscht Hungersnot, dann werden wir dort sterben. Wenn wir aber hier bleiben, werden wir auch sterben. So kommt nun und lasst uns ins Heerlager Arams überlaufen. Wenn sie uns am Leben lassen, dann leben wir. Und wenn sie uns töten, dann sterben wir. Die Situation war, dass die Stadt belagert war und die... Und es war so große Hungersnot, dass die angefangen haben, ihre eigenen Kinder zu essen. Steht buchstäblich, kannst nachlesen, 2. König 7. Und da waren diese vier Aussätzigen und die haben irgendwie, eben, die haben es irgendwie geblickt. Die haben gesagt, so kann es ja auch nicht weitergehen. also wir haben sowieso nichts zu verlieren, weil wir laufen jetzt rüber zu den anderen. Eben, wenn sie uns umbringen, dann sterben wir, aber wenn wir da bleiben, sterben wir auch. Sie sind dieses Risiko eingegangen und sind aus der Stadt rausgelaufen und da finden sie leere Zelte. Kein Heer, niemand mehr da. Gott hat ein großes Getöse vom Himmel geschickt, sodass die gedacht haben, dass fremde Heere kommen, um sie zu vernichten und sind geflüchtet und haben alles dagelassen. Und die vier Aussätzigen haben sich erstmal satt gegessen und irgendwann haben sie schlechtes Gewissen gekriegt, haben sie gefunden, vielleicht sollten wir es auch den anderen sagen. Ja, und sind dann in die Stadt und ja, in diese Geschichte können wir noch viel anderes einbauen, aber die Tatsache ist, die sind ein Risiko eingegangen. Ja, und oftmals ist es doch so, dass wir so Angst haben, was Falsches zu tun. Aber weißt du was? Gott liebt dich. Und ich persönlich glaube, es ist ihm lieber, wenn du aus ganzer Überzeugung was Falsches tust, als wenn du nichts tust, weil du Angst hast. Und ich spreche aus Erfahrung, wer mich kennt, schon mehrere solche Situationen gehabt, war so überzeugt, dass Gott es will und habe mir so mein Hirn angerannt. Ja, bin einfach gelaufen und wenn es Gott gesagt hat und dann muss es und es hat nicht funktioniert und es, bis irgendwann Gott gesagt hat, du, ich habe dir schon was gesagt, aber du hast es falsch verstanden. Okay, es tut mir leid, aber weißt du was, wenn ich immer auf Sicherheit gegangen wäre, dann würden wir nicht heute hier stehen. Und ich weiß, dass Gott mich trotzdem liebt. Auch wenn ich Sachen aus voller Überzeugung total falsch gemacht habe. Und ja, ich meine, wenn dein Kind irgendwas macht, weil es denkt, es ist richtig und dann haut es richtig hin, sagst du dann, ja, du bist ja das Allerletzte. Nee, ich sage, hey, wir stehen auf, hey, wir putzen die Knie und wir machen das Pflaster drauf und dann laufen wir weiter. Das ist das richtige Gottesbild. Gott will, dass du mutig bist und dich auf ihn verlässt und nicht wartest, bis immer alle Sicherheiten da sind. Matthäus 14, 29 bis 30. Kennen alle die Geschichte von Petrus? Und da steht, er aber sprach, komm, und Petrus hat ihn gefragt, ob er aufs Wasser gehen soll, und Jesus sprach, komm, und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Tatsache ist, die hätten alle aus dem Wasser gekonnt, wenn sie Jesus gefragt hätten. Ja, Petrus war der Einzige, der es gemacht hat. Aber als er dann nicht mehr auf Jesus geschaut hat, sondern auf die Wellen und Angst gekriegt hat, fing er an zu sinken. Und Jesus hat ihn auch da nicht einfach sinken lassen, er hat ihm die Hand gereicht und ihn wieder rausgezogen. Aber Petrus ist dieses Risiko eingegangen. Ja? Das Wichtige ist, es hat auch Tina letzte Woche erwähnt, so, du musst den Willen Gottes kennen, du brauchst ein Wort von Gott. Nicht einfach. Haben auch schon Leute, die übermütig waren, gesagt, ja, jetzt gehen wir mal übers Wasser und sind alle versunken. Also du kannst nicht einfach gehen und mal über den Rhein spazieren wollen, weil du jetzt lustig bist und weil du denkst, ich bin ja Christ und das probieren wir jetzt mal oder so. Ja? Aber ich habe auch schon Zeugnisse gelesen von Missionaren, die das erlebt haben. Ich habe ein Buch gelesen von einem und die mussten über, da war Hochwasser und die müssten über einen reißenden Fluss und Gott hat zu ihnen gesagt, ihr dürft drüber gehen. Und sie sind einfach losgelaufen, obwohl sie nichts gesehen haben, das Wasser hatte sich nicht verändert. Und als sie gelaufen sind, haben sie das Gefühl gehabt, wie wenn drunter ein Boden wäre. Sie sind so bis knöcheltief nur eingesunken und sind über diesen reißenden Fluss. Sind welche hinterhergelaufen, die gesagt haben, hey, die verrückten Christen, schau mal, was die machen, wir wollen auch. Sie sind alle ertrunken. Also, aber eben, der musste... Erstens das Wort von Gott haben. Jesus hat gesagt, komm. Der zweite Punkt, er musste seine Füße aufs Wasser setzen. Sonst hätte er das Wunder nicht erlebt. Ja, und du kannst nicht aus dem Wasser gehen, wenn du nicht aus dem Boot steigst. Ja, und wenn du, wir haben manchmal viel zu viel Angst und deswegen erleben wir nicht das immer, was eigentlich Gott von uns möchte. Das fängt ja mit Kleinigkeiten an. Gott sagt, sprich zu dem, der neben dir auf der Parkbank sitzt. Ja, aber wenn der jetzt das nicht will und ja, aber wenn mich dann der ablehnt, ja, aber ich weiß ja auch gar nicht, was ich sagen soll. Ja, wenn du es nicht ausprobierst, dann wirst du nicht sehen, ob das jetzt von Gott war und funktioniert oder nicht. Du kannst nicht immer alles von vornherein so total wissen, dass Gott sagt was, aber er sagt dir immer nur einen Schritt und den nächsten Schritt musst du selber tun. Als ich in München gewohnt habe und ich war zu der Zeit dann schon alleine, mein Mann war schon ein Jahr gestorben und dann hat Gott zu mir gesagt, ich soll auf die Bibelschule gehen. Auf die Bibelschule gehen. Erstens kostet es Geld, was ich nicht habe. Zweitens habe ich einen ziemlich schwierigen Sohn zu Hause und eine dreijährige Tochter, die zwar schon in den Kindergarten geht, aber die noch nicht morgens um 7 aus dem Haus kann. Also wenn ich aus dem Haus muss, um in diese Bibelschule zu kommen und die auch Mittag vom Kindergarten heimgeholt werden muss, wo ich noch nicht da bin und dann hat auch noch keiner Essen auf dem Tisch und so weiter und so weiter. Oder? Und dann habe ich gedacht, das ist unmöglich. Und habe gebetet, aber das hat einfach nicht aufgehört. Es war irgendwie so klar und Gott hat so in mein Herz reingeredet, meld dich an. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, wie die Aussätzigen, also kann ich irgendwie auch nichts verlieren, oder? Also ich melde mich jetzt an, oder? Ich glaube jetzt einfach, wenn das von Gott ist, ich melde mich an. Nach ein paar Tagen kommt ein Brief vom Pastor, nämlich sie freuen sich sehr, dass ich mich angemeldet hatte und die Woche vorher hätte jemand den ganzen Betrag fürs ganze Jahr eingezahlt, alle Kosten für die Bibelschule. Das Geld war schon da, bevor ich mich angemeldet hatte. Aber ich habe es halt nicht gewusst. Kurz danach, da war die eine Sache geregelt, kurz danach, etliche wissen das, ich habe eine Freundin in der Schweiz, die Madeleine, jetzt heißt sie Ramisch, die Madeleine und die ist Kindergärtnerin und die war da in der Ausbildung und dann hat es geheißen, sie muss ein Praktikum machen und sie hat irgendwie gedacht, oh, das ist gut, ich gucke, dass ich zur Hedwig kann. Und dann hat die den Antrag gestellt, ob sie dieses Praktikum auch im Ausland machen darf. Und dann haben die gefunden, ja, sei zwar schon ein bisschen merkwürdig, aber wenn sie das unbedingt will, dann hat sie halt ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt. Ja, wäre so eine einsame Witwe und die braucht ja viel Hilfe. Aber habe ich auch von dem einen, habe ich nichts gewusst. Also gar, ich habe nichts gewusst, oder? Und dann haben die zurückgeschrieben, ja, in dem Fall kann sie ihr Praktikum in München machen, oder? Ja, als Bibelschule angefangen hat, ist sie angereist, hat jeden Morgen Frühstück gemacht, hat die Judith den Kindergarten gefahren, Mittag die heim und dann gekocht. Und dann war zu der Zeit noch jemand, ich habe immer ein offenes Haus gehabt und ich habe oft Leute aufgenommen, da war dann noch jemand, die Gila, die von ihrem Mann bei Nacht und Nebel abhauen musste und fliehen musste mit ihrem Sohn, die hatte ich auch noch aufgenommen, aber die hat dann auch gesagt, ja, dann helfe ich auch noch aus. Weißt du was, die ersten paar Wochen hat die Madeleine funktioniert, weil die andere, die Gila, die war damals so fix und fertig, die hat nichts, die war nicht imstande, Mittagessen zu kochen oder irgendwas zu machen, aber bis die dann weg war, die Madeleine, nach 4 Wochen war die andere topfit und hat den Rest vom Jahr von der Bibelschule alles organisiert. Weißt du, so ist Gott. Und ich gebe heute noch, will Gott wirklich die Ehre geben, wenn es wirklich von ihm ist, dann sag nicht, ah, das geht nicht und aus dem Grund geht es nicht und aus dem anderen Grund geht es nicht. Sei dir sicher, ob Gott geredet hat und dann sag, ja, ich mach's. Also, und Gott liebt mich nicht weniger oder mehr wie dich. Ja? Zuerst der Schritt, dann die Versorgung. Der Prophet Elia musste eine Trockenheit, eine Dürre vorhersagen. Ja? Und Gott hat zu ihm gesagt, ich will dich versorgen am Bach Krit. Ja, aber der Elia musste dorthin gehen. Wäre er da nicht hingegangen, wäre auch dort die Versorgung nicht gewesen, weil Gott hat die Raben zum Bach Krit geschickt und nicht woanders hin. Also, hat Gott ja auch was gesagt, frage ich dich heute Morgen. Ganz herausfordernd. Hat Gott was zu dir gesagt, vielleicht schon lang? Und du warst einfach, hast einfach Angst gehabt oder aus verschiedenen anderen Gründen nicht die Kraft gehabt, Ja zu sagen. Dann kannst du heute Morgen eine Entscheidung machen. Ich glaube, dass Gnade dafür da ist, heute Morgen eine neue Entscheidung zu machen. Und dann mach deinen Schritt im Glauben und dann mach Gott den nächsten Schritt. Entscheide dich gegen die Angst und geh ein Risiko ein. Geh auch das Risiko ein, dass es schief gehen kann. Weißt du was? Gott hat nie gesagt, ich will Perfektionisten. Der hat nur gesagt, ich will Nachfolger. Wenn du immer alles perfekt machen willst und kein Risiko eingehen willst und keine Fehler machen willst, dann wirst du nie machen, was Gott zu dir sagt, weil das wird immer ein bisschen schwieriger sein, als du kannst. Weil dann wirst du immer nur in deiner eigenen Kraft bleiben und in deiner eigenen Fähigkeit und die ist ziemlich begrenzt. Ja, also lass uns doch einfach wirklich neu ausstrecken und sag, Herr, ich will wirklich, dass dein Reich kommt und dass dein Wille geschieht in meinem Leben. Und auch wenn ich Fehler mache, ich will ein Risiko eingehen. Jetzt als Gemeinde gehen wir auch ein Risiko ein. Also wir haben jetzt nicht einfach so 200.000 Euro auf der hohen Kante. Wir können jetzt das Grundstück bezahlen, wenn wir es denn kriegen, wo wir überzeugt davon sind inzwischen, wirklich überzeugt davon sind. Aber dann steht noch keine Halle drauf und für das müssen wir glauben. Ja, wir als Leiter, wir müssen dafür glauben. Weil wenn du sagst, das geht mir alles auf den Keks, ich gebe keinen Cent mehr in die Gemeinde, dann haben wir Pech gehabt. Also das ist einfach ein Fakt, oder? Und ich will aber auch da zuerst mich an das richten oder nach dem richten, was ich glaube, dass Gott zu mir sagt. Und ich will mir auch die ganzen Geschichten nicht anhören, wo es überall schiefgegangen ist. Und das ist das, was dir passieren wird. Als erstes, wenn du wirklich eine Vision hast, wenn du wirklich richtig was Tolles für Jesus machen willst, dann pass auf, mit dem du redest. Weil du wirst sofort eine Schar Leute um dich rum haben, die dir das alles ausreden wollen. Ah ja, da habe ich mal einen gehört. Ah, der wollte das auch. Ha, und weißt, wie das ausgegangen ist. Also, ja, was glaubst du, war Maria, gut, das war auch der Brauch damals, aber Maria hat sich verborgen gehalten. Bis zum, was, 5. oder 6. Monat. Und dann ist sie erst zu Elisabeth gegangen und nicht an die Öffentlichkeit. Und weil wenn du schwanger bist mit etwas, eine Vision hast oder so, pass auf, mit wem du redest. Dass du zu Leuten redest, die dich auferbauen und die auch fähig sind, selber von Gott zu hören und dich dann auch zu ermutigen. Aber auch zu sagen, du, horch noch mal hin, vielleicht hast dich doch verhört. Deswegen ist es so wichtig, dass wir eingebettet sind in eine Gemeinde, dass wir Menschen um uns herum haben, die uns unterstützen in dem, was wir tun wollen, die uns aber auch korrigieren, wenn wir übers Ziel raushauen. Und ich denke, das ist zum Beispiel eine Sicherheit, wo du dir echt einbauen kannst. Nicht die natürlichen Sicherheiten, sondern das ist eine Sicherheit. Umgib dich mit geistlichen Leuten, die es gut mit dir meinen und die mit dir den Weg laufen wollen, den Gott für dich hat. Letzter Punkt, wir begrenzen Gott, weil wir schon mal ganz mutig waren und dann alles schiefgelaufen ist. Also das heißt, wir begrenzen Gott, weil wir Enttäuschung erlebt haben, weil Menschen uns enttäuscht haben, weil wir vielleicht selber versagt haben. Und dann trauen wir uns nicht mehr. Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wo wir vielleicht alle schon mal waren, ja? wo wir irgendwas gemacht haben und dann ist es eben nicht so gelaufen. Aber weißt du was, auch Gott ist dort auch größer. Der hat den Petrus aufgefangen, als er auf die Wellen geguckt hat und hat ihn nicht versinken lassen. Und er wird auch dich nicht versinken lassen. Aber steh doch wieder von Neuem auf und vertrau doch, dass sich diesmal alles ändern kann, dass es diesmal anders sein kann. Der Paulus zum Beispiel, ja, spektakuläre Bekehrung, ja, spektakuläre Berufung, gleich wo er sich bekehrt hat, hat Gott gesprochen, dass er der Apostel der Völker ist und zu den Heiden gesandt ist und zum das Wort zu bringen oder so. Ja, wie hat es denn angefangen? Und dann hat er angefangen in den Gemeinden und hat die Gemeinden so durcheinander gebracht, dass die gesagt haben, du, wir schicken dich nach Tarsus. Geh mal einfach ein paar Jahre nach Hause und lernen. Ja, was ist jetzt mit der großen Berufung? Ja, ich bin berufen für die Völker und ihr wollt mich nach Tarsus heimschicken, wo überhaupt nichts ist. So, das ist wie ich schicke dich nach Kiesenbach, wo ich wohne, wo auch nichts ist. Also so, weißt du, der Apostel der Völker, ja, der hat ja gedacht, jetzt geht's los, ja, jetzt geht's gerade los. Aber der war einfach noch so unreif. Ja, und haben sie nach Tarsus geschickt zum Lernen. Und ich, die Bibelkundigen können mich korrigieren, aber ich glaube, es waren 13 Jahre, wo er in Tarsus war. Aber es war auch die Zeit, wo Gott ihm begegnet ist. Und in dieser Zeit hat er so eine Offenbarung von Gott bekommen, dass er 2/3 des Neuen Testamentes geschrieben hat. Und als er zurückgekommen ist, war er parat. Und wir wissen, dass er der größte Apostel aller Zeiten war. Aber es hat auch mit einem Fehlschlag angefangen. Wenn er gesagt hat, mich will sowieso keiner und da haben sie mich in Jerusalem auch rausgeschmissen und überhaupt will mich keiner, bleib peinlich halt in Tarsus. Also es ist selber schuld. Also, gib's zu, du hast doch auch schon mal so gedacht, oder? Wir lesen 1. Korinther 1, Vers 26 und 27. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zuschanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zuschanden mache. Und das, ich denke, da finden wir uns alle wieder. Ja, und das ist eigentlich die richtig gute Nachricht. Niemand ist qualifiziert. Niemand ist qualifiziert. Vielleicht hast du die eine oder andere Gabe, aber hast du dich schon mal gefragt, warum Gott ausgerechnet den Paulus zu den Heiden geschickt hat? Und den Petrus zu den Juden. Also jeder normal denkende Mensch hat gesagt, okay, der Paulus, der hat die hohe Schule vom Gamaliel erlebt, der weiß das Judentum in- und auswendig, der hat es studiert, der kann das Gesetz auswendig, sonst, und also den schicken wir doch zu den Juden, der weiß, um was es sich dreht. Und der Petrus, ja, der ungebildet war und der Fischer war und so, ja, den schicken wir zu den Heiden, der hat genauso wenig Ahnung wie die. Und also, sie können sich auf Gott verlassen. So. Gott hat es genau umgekehrt gemacht. Weißt du was, er will nicht, dass wir aus unserer eigenen Kraft Dinge tun. Und deswegen sei auch nicht erstaunt, wenn Gott zu dir was sagt, wo du sagst, das kann ich jetzt wirklich nicht. Wie viele Prediger kennst du? Also ich kenne einige, die erzählen, dass sie früher gestottert haben. Doch, einige. Auch der Benny Hinn zum Beispiel, Heilungsprediger, ja, der auch, das wusste ich gar nicht. Ian Andrews, ein ganz bekannter Heilungsprediger, also die. Und der stottert immer noch, aber nichts mehr so schlimm. Er sagt einfach verschiedene Worte, lieber nicht. Ich habe den mal erlebt, hat er gepredigt. Und dann hat er gesagt, er sagt jetzt, hat er den Übersetzer sagen lassen, er sagt jetzt nicht guten Morgen, weil sonst braucht er nicht mehr predigen, weil das dauert zu lange, bis er das dann raus hat. Und er gewusst, wenn die Salbung kommt, dann hört das Stottern auf. Also kein Schnickschnack, er kann nur predigen, weil dann die Salbung da ist. Und sobald er anfängt, irgendwas zu reden, dann... Dann braucht er eine Ewigkeit, bis er es raus hat. Du, Gott hat ihn gebraucht und hat außergewöhnliche Zeichen und Wunder getan. Ja? Also sei nicht entsetzt, wenn Gott was zu dir sagt, wo du denkst, das kann ich gar nicht. Schmeiß dich auf ihn, auf seine Gnade und sag, Herr, wenn du das sagst, dann mache ich das. Weil er will dich segnen über dein Vermögen. Und weißt du was, wenn dann was richtig gut läuft, dann gibst du auch ihm die Ehre. Wenn wir Sachen tun, die wir aus uns heraus können, dann geben wir uns die Ehre. Ja? Jetzt war ich aber gut. Ja? Aber wenn du weißt, hey, das war jetzt echt Gott und ohne Gott hätte ich es nicht gekonnt, dann kriegt er die Ehre. Und das ist, was er will. Er will sich verherrlichen. Er will die Ehre bekommen. Das waren meine Punkte für heute Morgen. Und ich glaube einfach, dass wir uns alle irgendwo drin finden. Ich möchte einfach euch jetzt noch ein bisschen Zeit geben. Magst du ans Klavier gehen? Magst du? Wenn du willst. Oder mir ist egal, also ja. Dass du einfach noch ein bisschen in dich gehst. Und wir wollen, glaube ich, es ist, glaube ich, schon wichtig, dass wir auf diese Predigt auch eine Antwort geben. Eine grundsätzliche. Das ist jetzt die Möglichkeit, dass du sagst, Herr, das tut mir einfach leid, dass ich dich begrenzt habe. Und kannst dich ganz neu wieder öffnen. Für Gott, für seinen Willen. Und der Feind sagt, ja, du hast vermasselt und es ist vorbei und das kannst du jetzt nicht mehr. Aber Gott sagt, es gibt immer wieder einen neuen Anfang. Und es gibt immer wieder neue Gnade. Vielleicht eben warst du mal mutig und es ist alles schief gegangen. Dann schmeiß dich neu einfach vor Gott hin und sag, Herr, ich will mich einfach neu ausliefern. Und das ist mir nicht so wichtig, wie ich dastehe. Weil meistens ist es ja einfach unser Ego und unser Stolz, wenn wir denken, ja, wir stehen dann blöd da, wenn es nicht so gut gelaufen ist. Du sagst, Herr, es ist mir wichtig, dass du gut dastehst. Bitte dich jetzt auf, Vater im Himmel, dass du unsere geistlichen Augen öffnest und unsere Herzen erweiterst, dass wir mehr und mehr sehen, wie du wirklich bist. Dass wir dich nicht begrenzen mit unserem eigenen Verstand, was wir uns vorstellen können, was du tun kannst und was du nicht tun kannst. Als ich mich vorbereitet habe und gebetet habe, habe ich auch den Eindruck gehabt, dass Menschen heute Morgen hier sein werden und du hast innerlich eben aus Enttäuschung oder Angst, was auch immer, eine Festlegung gemacht und hast gesagt, nie mehr mache ich sowas oder in diesem Stil oder nie mehr tue ich mich so outen oder gebe ich mich so für was hin, weil es ja dann doch nichts wird. Und ich möchte dich wirklich von Herzen ermutigen heute Morgen, dass du jetzt, also ich habe wirklich gedacht, ich glaube, dass es einige sind und ich möchte jetzt einfach so ein Gebet sprechen, wo du in deinem Herzen mitbeten kannst, damit es heute aus der Welt geschafft wird und dass Gott wirklich dann auch das tun kann, was er möchte, dass auch dein Leben dann eine ganz größere Vielfalt wieder hat und eine größere Perspektive hat. Und du nicht mehr von diesen Worten eingefangen wirst, weil vielleicht willst du ja inzwischen und dir ist nicht bewusst, dass du dich festgelegt hast und dass es immer noch eine Bremse ist in deinem Leben. Vater im Himmel, ich bitte dich jetzt um Vergebung für diese Worte der Festlegung, wo ich gesagt habe, das mache ich nie mehr oder das funktioniert ja doch nicht oder in diesem Sinne dich blockiert habe und mich eingeschränkt habe und mich festgelegt habe. Es tut mir leid, Vater im Himmel, und ich bitte dich um Vergebung. Und ich spreche jetzt im Namen Jesu aus, dass diese Worte nichtig sind, dass diese Worte jetzt, die Macht dieser Worte jetzt zerbrochen ist, im Namen Jesu. Das wird nicht mehr gegen mich stehen und es darf nicht mehr gegen dich wirken, Herr. Und nicht mehr gegen deinen Willen und nicht mehr den Willen Gottes in meinem Leben blockieren. In Jesu Namen, Amen. Amen. Ich danke dir, Herr, dass einfach nur das nötig ist. Es ist gar nicht so viel nötig, aber dass du dann jetzt wieder neue Freiheit gibst. Und ich bete um neuen Mut, um neue Freiheit, Herr, dass wir Ängste überwinden können, dass wir noch klarer dich hören, damit wirklich passieren kann, was du möchtest in diesem Jahr. Danke, Herr. Einfach so nach, was Gott zu dir gesagt hat. Und fang an zu träumen, aber im positiven Sinn. Nicht, was nicht geht, sondern was gehen würde, wenn du jetzt Ja sagst. Ich danke dir, Herr, dass es heute Morgen nicht auf unsere Fähigkeiten ankommt, sondern auf deine Fähigkeiten, auf das, was du kannst, auf deinen Willen. Ich bin so überzeugt, dass Gott ganz neues Feuer geben will. Was wollen wir denn noch mehr? Wir haben sein Wort, wir wissen so viel. Und was jetzt fehlt, ist diese Leidenschaft, dieses Feuer. Ja, dass es zum Tragen kommt, was Gott will. Und ich glaube wirklich, ja, dass Feuer kommt. Dass Feuer vom Himmel kommt, wenn wir Ja sagen. Und Feuer auf diese Steine kommt, wie beim Elia, ja, der die 12 Steine aufgerichtet hat. Und dann ist das Feuer vom Himmel gekommen. Und weißt du was? Dann haut es dem Feind um die Ohren. Ja? Und dann ist es auch nicht unsere Kraft, sondern seine Kraft. Ja? Also, mit dem segne ich euch, geht heim. Und vielleicht magst du auch was aufschreiben, was dir Gott heute gesagt hat, dass es dir nicht wieder verloren geht. Oder wie auch immer, wie du mit diesen Dingen umgehst. Aber mach einfach einen Schritt. Das wäre schön. Ja? Seid gesegnet und eben bleibt noch ein bisschen da. Für die Gäste, seid nicht irritiert, wenn jetzt hier alle aufrumpeln und alle Stühle gerutscht werden. Wir schmeißen euch nicht raus. Ihr dürft gerne da bleiben. Irgendwann stehen dann wieder Tische und dann kann man sich da auch hinsetzen. Wir haben halt leider nur diesen Raum und deswegen ist es nach dem Gottesdienst ein bisschen chaotisch. Aber sei gesegnet, bleib noch da. Wünsche euch eine gute Woche.